Wir sprechen heute mit unserem guten Freund und Boardlead der ESVÖ, Marco Fritz.
Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaida und Oliver Brunner.
Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode des Stormy Elephants Gaming Podcasts. Wie geht's euch, Burschen? Seid ihr bereit?
Ja, ich bin bereit geboren. Wie geht's euch?
Ja, mega gut, mega gut. Ich bin seit 6.30 Uhr wach und wir recorden heute das erste Mal am Vormittag auf Ansuchung von mir. Danke, Burschen. Yay. Und es fühlt sich irgendwie weird an, aber auch ein bisschen gut.
Auch ein bisschen gut. Jetzt sind wir noch wacher.
Wie würdest du sagen, ganz kurz, wie würdest du sagen, ist das Verhältnis zwischen weird und wach? Bei mir ist es ungefähr 80-20. Weird.
Ja, für weird. Ja, wir haben ja auch einen Gast heute eingeladen, so wie wir es die letzten Male auch schon gemacht haben. Unser Gast heute ist nicht irgendjemand, sondern jemand, der mit uns wirklich way back geht. Er hat gespielt in unseren ersten League of Legends Turnieren, die wir als Stormy Elephants organisiert haben, und ist auch ein guter Freund von uns. Um es gleich mal vorwegzunehmen, Marco Fritz ist heute bei uns eingeladen und er ist nicht nur ein guter Freund, sondern er ist auch Boardlead beim ESVÖ, beim E-Sports-Verband Österreich. Und wir werden heute mit ihm ein bisschen so über sich selbst sprechen, wir werden über den ESVÖ sprechen, ein bisschen so über die Landschaft, die wir in Österreich sehen, und ich bin schon wirklich gespannt, irgendwie, was wir da so an Kontext irgendwie rausbekommen, den wir vielleicht noch nicht kennen. Ja, ich würde gleich sagen, wir werden ihn gleich dazuschalten, damit wir da gar nicht lange warten lassen. Wir rufen ihn jetzt an. Hallo Marco,
bist du schon da? Ja, guten Morgen, Leute.
Servus, dankeschön, dass wir dich so schön dazuschalten konnten mit großen Soundeffekten.
Ja, freue mich, dass ich heute da sein darf.
Ich habe es doch voll abgekauft, Chris, also der Soundeffekt war richtig, richtig gut.
Ja. Der war super.
Marco, du hast den Effekt
ja,
auch gehört,
ihn
oder?
Gehört, natürlich.
War der bei dir noch in der Leitung?
Der war super, ja.
Der war gut, oder?
Sehr schön. War Marco, wie schaut es bei dir eigentlich aus heute Vormittag? Du hast uns geschrieben, ab 8 Uhr wärst du verfügbar. Stehst du jeden Tag so früh auf?
Ja, also generell schon. Also wie gesagt, ich habe jetzt Urlaub 2 Wochen lang und ja, ich fange am Tag zwischen 7 und 8 Uhr meistens zum Arbeiten an bei mir. Also ich arbeite ja Fulltime als Softwareentwickler und ja, ich denke mir immer, der frühe Vogel fängt den Wurm, und so lebe ich eigentlich schon, seit ich gedenken kann. Also ich war immer schon Frühaufsteher, kein Langschläfer, ja, also selbst noch ja, stehe spätestens um 9 auf, sagen wir es so.
Wirklich?
Ja.
Ja, ich bin das Gegenteil, ich bin Hortpädagoge geworden, dass ich frühestens um 10 in der Arbeit sein muss. Aber freue mich, dass es bei dir bis jetzt so gut geklappt hat. Und du bist hauptberuflich Softwareentwickler, und ist es eine Nebenberufung oder wie genau möchtest du den ESVÖ betiteln?
Zweiter unbezahlter 40-Stunden-Job, sagen wir so. Ja, nein, es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, wie eigentlich jeder beim ESVÖ arbeitet. Also es wird keiner bezahlt dafür. Also fixes Gehalt gibt es keines. Und ja, wie halt überall bei einer Verbands-Vereinstätigkeit macht man das halt aus einem ehrenamtlichen Interesse heraus, ja.
Ja, das Ehrenamtliche kennt man ja auch gut aus den E-Sports, gerade wenn man, wie wir es auch sind, in den Kinderschuhen dabei gewesen sind in Österreich. Wie bist du eigentlich in E-Sports reingekommen? Wie bist du reingestartet?
Ja, eigentlich quasi so circa mit euch. Also, wenn ihr euch nur erinnern könnt, erster Games Summit Hagenberg, so die Richtung.
Oh ja, wie
könnte
man das vergessen?
Ich habe schon wieder vergessen, 2014.
Ich glaube vor 6 Jahren
sowas,
oder 5 Jahren.
Sowas circa, 15, ja. Kurz für die Zuschauer, ich habe in Hagenberg auf der Fachhochschule studiert und ja, ich war schon immer ein begeisterter Gamer, also ich habe gezockt, seit ich klar war oder seit ich gedenken kann, ja. Und dann waren auf einmal, haben Kollegen aus einem anderen Studiengang, die waren auch begeisterte League of Legends Zocker, und die haben an einer Ausschreibung von Riot Games teilgenommen, ja, in Europa. Also es war quasi so eine Ausschreibung: bringt uns oder pitcht uns ein Konzept, wo es ihr sagt, da wäre ein cooler Ort an eurer Uni, FH oder sonstiges, für ein League of Legends Turnier, für eine Gaming-Veranstaltung und so weiter. Und die haben sich gedacht, die pitchen das einmal und haben dann gewonnen. Ja. Haben da gekriegt ein gesponsertes League of Legends Turnier von Riot Games und einen Vortrag vom Game-Entwickler Certainly T. Der ist extra aus Amerika eingeflogen für das. Kalista, Trash, ja? Darius, Zed, also Yasuo, also sehr...
Also manche lieben, manche
ja,
hassen.
Er hat einige Champions gemacht, die am Anfang sehr unbeliebt waren oder noch immer nicht gefürchtet, nehmen wir es gefürchtet, ja, sie werden ja gespielt und gefürchtet in der Lane. Ja, und dann haben die Kollegen eben das Turnier eben gewonnen und der harte Punkt war, es waren dann nur 4 Wochen Zeit, das Ganze von null auf die Beine zu stellen. Ja. Also es hat alles organisiert werden müssen, quasi Räume, dann das Turnier, die Qualifikation hat abgehalten werden müssen, damit man die 4 besten Teams einlädt. Und ja, da waren sie einmal momentan ein bisschen so, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben sie halt in der FH-Gruppe halt so reingefragt, hey, wer hat da Bock, wer kennt sich aus, kann uns wer helfen? Und nachdem ja ich damals schon bei euren Turnieren eben mitgespielt habe, ja, weil die waren ja vor dem Ganzen schon.
OG.
Die waren ja, war vor Riot Games, ja. Nein, so von Games am Tagwerk, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe ein bisschen Erfahrung, ich kenne Leute, ja, also Spieler, und dann habe ich mir gedacht, ja, ich bin generell sozial engagierter Mensch an sich und da habe ich mich angeboten und das hat dann einfach gut gepasst. Also, dass wir das Turnier dann quasi auf die Beine gestellt haben mit Casting-Team, Hilfe von einigen Leuten, unter anderem auch von euch. Ja. Und ich würde sagen, das war eigentlich so der erste Schritt in den E-Sport für mich rein. Ja, sozusagen. Mir hat das Spaß gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, warum mache ich das nicht weiter? Ja, mir taugt das mit den Leuten. Also, man hat dann einige Leute kennengelernt und da haben sie mittlerweile eben sehr gute Freundschaften entwickelt, eh mit euch und auch. Und ja, genau so hat der Weg dann angefangen von Organisieren über selber nur spielen, über Teammanagement und dann halt bis jetzt zum Funktionär beim ESV.
Aber ich habe jetzt gerade ganz kurz, ich habe ja nebenbei gerade auf YouTube aufgemacht, es gibt ein Interview von dir, Marco, und von Bernd, wo man euch beide sieht, das ist rausgekommen Mai 2015, also fast genau irgendwie 5 Jahre her. Und da könnte man sich euch beide noch anschauen auf dem YouTube-Channel von Stormy Elephants.
Da ist sogar mein Hut zu
bewundern. Ja, da waren wir noch jung. Ja,
ein Baby Marco, jung, ein Baby ja. Bernd.
Es waren lustige Zeiten. Aber dann ist ja die Reise eigentlich in Richtung Verband gegangen. Und wenn man an Verbände denkt oder sage ich jetzt einmal generell politisch orientierte Einrichtungen, ist ja oft ein großes Fragezeichen, so was machen die eigentlich? Wie würdest du sagen, oder warum brauchen wir eigentlich einen E-Sports-Verband?
Naja, also ein Verband oder E-Sports-Verband in erster Linie soll natürlich eine nationale Vertretung und eine Vermittlungsstelle sein. Ja, das ist das, was wir eigentlich als Hauptpunkt ja, haben, neben der Beratung. Ja. Also wir sind eben der erste Ansprechpartner für Medien, für Politik und für Wirtschaft. Ja. Natürlich muss man auch immer dazu sagen, wir sind zwar, also wie kann man sagen, offiziell legitimiert, ja, ich meine, es kann ja jeder einen Verband gründen, ja. Ob es jetzt Sinn macht, da schon bei bestehenden Strukturen, die schon gut vernetzt sind mit der Wirtschaft und Politik, da jetzt nur etwas reinzustellen, was Zweites sei dahingestellt. Ja, ich meine, wie ihr wisst, die ganze Geschichte, ich war ja früher auch eher nicht sehr positiv dem Verband gegenübergestellt, aber ich habe dann gesagt, es muss sich was in Österreich tun, es bewegt sich was, es ist jetzt viel da und habe dann auch einfach persönlich das Gespräch gesucht, ja, also von mir aus gesucht, ja, und so hat das Ganze dann eigentlich angefangen, ja, wir haben geredet und ich bin draufgekommen, eigentlich, es geht nur, wenn man gemeinsam auf einen Nenner kommt oder sich gemeinsam engagiert und da hat man gedacht, es gibt ja schon bestehende Strukturen und bin recht herzlich aufgenommen worden und ja, hab dann eben die...
Was waren so für dich die Kritikpunkte am ESV davor?
Ja, da muss man jetzt weit ausholen, wie gesagt. Also es haben die Kritikpunkte immer gegeben, er war eher unsichtbar, er war auf eher nur Wien zentriert, Freundalwirtschaft, es ist auf viele Dinge nicht geantwortet worden, auf E-Mails und so weiter. Das ist ja kein großes Geheimnis. Ja. Das sind Sachen, die passiert sind, aber trotzdem muss man sagen, der Verband ist ja schon alt. Ja. Er ist 2007 ins Leben gerufen worden, ja. Also gegründet worden und war dann auch die ersten Jahre ja sehr erfolgreich. Ja, das haben wir wahrscheinlich noch nicht so mitgekriegt, weil wir noch nicht in der Szene waren. Aber wenn man sich so rückwirkend das anschaut, war der Verband da sehr aktiv. Und dann ist das eingetreten, was halt bei so Sachen, die halt ja ehrenamtlich sind, so wie bei einer Thematik wie E-Sports, so einem jungen Phänomen, das in der Gesellschaft noch nicht so wirklich drin ist, ja, sind dann einfach so wichtige Leute weggebrochen, kann man sagen. Ja, also Leute, die eben auch gearbeitet haben. Ein Verband lebt ja von seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern, von den Mitgliedervereinen, die sie engagieren. Ja, man darf sich das nicht vorstellen, ja, da ist jetzt das Präsidium da und nur die machen die Arbeit, eher im Gegenteil. Ja. Man ist darauf angewiesen, da zählt ja jede helfende Hand. Ja. Und dann sind halt viele helfende Hände weggebrochen durch Studium, fertig, Familie, Job und so weiter. Und ja, es ist dann halt auch nichts mehr so wirklich nachgekommen, ja, weil es vielleicht eben ein paar Interessenskonflikte gegeben hat, auch in der Szene intern und ja, ist so passiert. Und man kann sagen, muss ich wirklich einmal das jetzige Präsidium nur loben, die seit Anfang an dabei sind, die eigentlich den Verband immer die ganzen Jahre hinüber, aber eher sich wenig getan, also wenig getan hat, es schon was getan, ja, aber halt nicht in die, sagen wir so, in den Maßen, wie es jetzt passiert, ja, und dass das einfach am Leben gehalten worden ist, ja, muss ich wirklich einmal Props aussprechen, weil das ist nicht leicht, wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, steht Österreich, was an E-Sport-Verband betrifft, eigentlich am stabilsten von allen da oder einem sehr stabilsten von allen da.
Nach welchen Kriterien
vergleichst du das? Nach Kriterien mit anderen Kollegen aus anderen Ländern. Also es gibt ja zum Beispiel in Deutschland zum Beispiel, großer Bruder, wenn man immer so nett sagt, der ESPD ist erst 2 Jahre alt, ja, hat es vorher auch immer wieder Verbände gegeben, aber die dann auch eher zum Beispiel dann nichts mehr geworden sind. Ukraine hat zum Beispiel über 20 Verbände gehabt, ja, Schweden hat 3, 4, Italien genauso, Portugal hat es jetzt auch, haben sich die 2 Verbände zusammengeschlossen, ja, weil man draufgekommen ist, es geht eigentlich nur, wenn man sie gemeinsam für die Sache engagiert, es bringt ja nichts, wenn man jetzt quasi sagt, okay, na, der gefällt mir jetzt nicht und mit dem mag ich jetzt nicht und dann sage ich, ja, Leute, man muss ein bisschen über seinen Schatten springen, weil erstens, was nimmt man sich weg gegenseitig? Also für mich, ich bin ehrenamtlich getrieben, ich habe nichts zum Verlieren. Ja, ich engagiere mich für die Sache und das soll der Grundgedanke sein, sage ich immer, wenn man da so eine funktionale Arbeit anstrebt oder machen will. Ja. Und ja.
Deine Position im Verein, genau, ist ja Boardlead. Was ist denn deine Aufgabe? Wie kann man sich das vorstellen, beziehungsweise wie wird man überhaupt ein
Boardlead? Ja, also, wie soll ich sagen, es war so eben, ich wollte mich einfach verstärkt engagieren, ja, im Verband für Österreich in erster Linie. Und dann ist auch gleich geredet worden, naja, willst du nicht ins Präsidiumsvorstand quasi kommen? Habe ich gesagt, nein, da sehe ich mich nicht, dass ich einmal Präsident werde oder ins Präsidium komme, ja, sondern ich bin eher der gern eben mittleres Management, kann man es betiteln. Ja, da fühle ich mich am wohlsten, da bin ich am produktivsten. Und dadurch, dass der Verband ja in Boards strukturiert ist, also es ist eine flexible Struktur, wo man sagt, es sind eben Arbeitsgruppen, Abteilungen, ja, und es hat jemand gefehlt, der diese Boards eben komplett supervised, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das klingt nach einer Position, die mir taugt. Also es ist quasi eine erweiterte Vorstandsposition, kann man so nennen. Ja. Und ich bin auch gewählt worden von den Mitgliedern. Also es ist eine Position, die auch von den Mitgliedern legitimiert werden muss. Ja. Das heißt, ich habe mich auch zur Wahl gestellt, neben dem Präsidium, ja, damals.
Was war mein Wahlspruch?
Wir gemeinsam können was...
Make E-Sports great again.
Nein, das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ja, Leute, ich möchte was bewegen, wir möchten was bewegen und ich möchte das gerne mit euch tun. Ja. Und ja, so war das dann und ich bin auch voller Enthusiasmus dann in meine ersten Arbeitswochen gestartet und bin dann auch jetzt über die Zeit draufgekommen, es ist nicht so leicht, etwas wirklich konkret umzusetzen, damit es auch Bestand hat, sag jetzt einmal. Ja. Wie soll ich es jetzt erklären? Also im Endeffekt, ich kann quasi Boards annennen, Abteilungen initiieren und eben Arbeitsgruppen strukturieren, die halt gewisse Themenbereiche abdecken. Das funktioniert bei einigen sehr gut. Also da haben wir zum Beispiel ja das Spielbetrieb und Schiedsrichter, das vom Kevin Trau eben geleitet wird, eh schon jahrelang, das war schon da. Dann war das Legal Board, wo der Urim eben der Chef ist, der sich eben um die Rechtsangelegenheiten kümmert. Und dann hat es früher gegeben ein Playerboard und ein Veranstalterboard und so weiter. Und jetzt bin ich eigentlich wieder dabei, diese Boards quasi zu initiieren, auch im Hinblick jetzt auf diese Arbeitsgruppe, die hoffentlich dann von der Politik dann initiiert wird. Dazu vielleicht später noch mehr, ja. Aber zum Beispiel jetzt für Gespräche mit ehrenamtlichen Veranstalter im E-Sport, also hauptsächlich LAN-Veranstalter oder Turnierveranstalter, damit die sich in einem Board quasi offiziell im SVÖ quasi einfinden, ja, können auch Leute dabei sein, die nicht Mitglieder sind, ja, aber die haben dann halt kein Mitspracherecht im Verband, beziehungsweise werden auch bei gewissen Sitzungen nicht eingeladen, weil sie eben keine offiziellen Mitglieder sind. Aber generell ist da jeder willkommen, der sich ehrenamtlich für einen E-Sport-Verband, für einen E-Sport in Österreich engagieren will. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Ja. Also es wird niemand ausgeschlossen, ja. Und es ist auch ein jeder wichtig, also kurzer Schwenk nur, weil ich da letztens auch mit einigen Leuten diskutiert habe, na, wie schaut das aus mit Firmen, ja, quasi sage ich, ja, ist schwierig, wird auch nur intern diskutiert, wie man mit den Firmen im Verband umgehen, weil man muss ja sagen, Firmen haben ja in erster Linie einen wirtschaftlichen Gedanken, ja, und nicht das, was der ESVÖ hat, einen eher ehrenamtlichen Gedanken, quasi unabhängig, ja, da kann man jetzt drüber streiten oder lachen, ja, also es ist unabhängig, ja, und es ist ein Verband und ja, genau, also so schaut das circa aus.
Okay. Man kennt es ja, du hast es ja auch zum Teil angesprochen, es ist irrsinnig schwierig, wenn vor allem viele Leute an E-Sports arbeiten. E-Sports ist ja eine riesengroße Thematik eigentlich in ihren ganzen Facetten. Wie schafft man das? Und ich glaube, das bringt mich auf den Punkt, wenn man sagt, man hat so viele Sachen zum Koordinieren, muss man sich ja irgendwie gebündelt auf Kernprobleme stützen, die man mal zumindest in Angriff nehmen möchte. Was sind so bei euch die Kernprobleme, die ihr identifiziert habt, wo ihr gesagt habt, okay, da müssen wir jetzt, was sind 2020, 2021
machen? Ja, Kernprobleme, also wir haben ja jetzt eben im letzten Jahr oder das letzte Jahr jetzt über, haben wir ja Gespräche mit der Politik geführt. Also was ich auch am Anfang gesagt habe, wie die Position als Boardlead angetreten habe, ein großes Ziel von mir ist es, dass ich mitwirken möchte, E-Sports in Österreich gesetzlich zu, wie soll man sagen, regulieren oder quasi gesetzlich zu verankern. Ja. Und wie ihr wisst, die neue Regierung, Türkis-Grün, hat ja in ihrer Erklärung oder Regierungsprogramm eben auch eine Arbeitsgruppe E-Sport drinnen stehen. Ja, da haben wir sie einmal alle gefreut. Ja, es sind ja schon Gespräche davor natürlich geführt worden. Also diese Idee von der E-Sport-Arbeitsgruppe kommt ja nicht von irgendwoher. Und jetzt die letzten Monate sind eben auch verstärkt Gespräche mit den Regierungsparteien getätigt worden. Und ja, es ist uns versprochen worden, dass dann nach der Sommerpause im Herbst diese Arbeitsgruppe eben gegründet wird, ja, und wir haben so ein 10-Punkte-Programm, ja, vom E-Sport-Verband quasi ausgearbeitet, wo unter anderem ganz groß dabei steht der Jugendschutz, ja, ist ein heikles Thema im E-Sport eben wegen den FSK-Freigaben. In Österreich haben wir 9 unterschiedliche Jugendschutzgesetze. Wie ist das mit Turnierteilnahmen und so weiter? Dann natürlich Arbeitsrecht im E-Sport, also wie schaut das aus? E-Sport-Profis, die zocken, ja, quasi mit einem Arbeitsvertrag, rechtliche Stellung, ja, wie geht man damit um als Team, Verein, Unternehmen, ja. also Themen, die eigentlich über den Jugendschutz hinausgehen. Ja. Dann natürlich auch Sportstätten. Also wir haben es jetzt mal Sportstätten tituliert. Ja. Was ist eine E-Sport-Sportstätte? Ja? Wie wird die gesetzlich geregelt? Ja? Also die Eignungsfeststellungen, welche Bewilligungen braucht man dafür, welche lokalen Unterstützungen, dann natürlich steuerliche Themen, Veranstaltungsrecht, TV-Übertragungen, ja, Verantwortlichkeit, Instanzschaffung quasi dafür, also den Verband als Anlaufstelle definieren und verankern, dann Aufklärungsarbeit machen mit für die Jugend, für die Kinder, auch für die Eltern, ja, dann eben das ganze Anti-Doping, Hate Speech, Gendergerechtigkeit und so weiter und natürlich auch großes Thema Wetten und Glücksspiel mit Lootbox.
Und was sind jetzt wirklich konkret genau die Mittel, mit denen ihr versucht oder du versuchst eben mit der Politik gemeinsam zu arbeiten oder was zu bewirken?
Naja, also in erster Linie muss einmal die Arbeitsgruppe gegründet werden, ja. Und also was haben wir jetzt gemacht? Ja, wir haben im Endeffekt uns getroffen mit den Politikern, mit Leuten aus der Wirtschaft, ja, mit Leuten aus anderen großen Vereinen, Institutionen und haben einmal versucht, unsere Problematik zu erklären. Also bis jetzt haben wir nur Gespräche geführt, wir haben geschaut, dass wir da sensibel an die Sache rangehen. Ja, wir haben sehr viel erklärt, na, was bringt E-Sports als Benefit? Ist ein großer wachsender Wirtschaftsfaktor, schafft Jobs, ja. Ist viel Geld dahinter, eben Steuern, ist nicht gescheit reguliert, ja, da muss man ansetzen, ja, damit man sagt, dass man jedem eine sichere Umgebung gibt, ja, wie man damit umgeht, ja. Also, wie gesagt, dabei haben wir nur eigentlich mehr Gespräche geführt, eben weiterhin unsere Sachen gemacht, die Game City zum Beispiel veranstaltet, die heuer leider ausfällt, dann haben wir gemacht an Schulen, quasi Workshops gemacht, mit betroffenen Eltern öfters geredet, weil wir Anfragen gekriegt haben.
Was sind da so die Fragen,
ja, Hilfe,
die
Eltern stellen? Mein Kind spielt zu viel, macht mir Sorgen. Ja, wie kann man damit umgehen, dass weniger spielt? Verbote will ich nicht machen. Ja.
Und was gibt es dann als Antwort? Ist so, ja, okay, es ist Silber und drunter, dann ist falsch,
nein,
Stein und aufwärts,
nein,
dann ist gut, oder?
Da geht es halt drauf an, wie ist das Kind? Ja, also ich meine, ich bin kein Psychologe, ja. Aber ich sage einmal so, wie es bei mir war, ich habe auch sehr viel gezockt, ja. Aber ich war halt auch immer unterwegs, also ich habe auch soziale Kontakte gehabt, ich war im Badmintonverein oder ich bin sonst da immer rausgegangen, ja, habe auch mal am Spielplatz gespielt, ja. Bin immer gern zur Schule gegangen, der beste Schüler war ich nicht, ja, hätte sicher auch besser sein können. Aber ich sage einmal so, wenn das Kind schon ein gewisses soziales Umfeld hat, abseits von der Online-Welt, ja, wenn das Kind einen Berufswunsch hat, was jetzt nicht Influencer, E-Sportler oder sonstiges ist, wenn das Kind in der Schule, sage ich mal, halbwegs passabel durchkommt, muss ja kein Musterschüler sein, was sich halt immer viele Eltern erwarten, ja, dann muss man sich das halt anschauen, wie viel konsumiert das Kind und so weiter, wie reagiert, ist es gereizt, also da bin ich kein Psychologe, da sage ich nur so, okay, das sind so die Dinge, die ich aus der Erfahrung her weiß, ja, dann sagt man, dass der betroffene Elternteil, das können auch Väter sein, nicht nur Mütter, meistens sind es die Mütter, wie es damit umgehen, ja, und genau, aber wie gesagt, das.
Also man versucht so ein bisschen zu unterstützen, ein bisschen zu beraten.
Genau, also so wir sind ja keine zertifizierten Psychologen, das geht ja nicht.
Genau,
mehr.
Genau. So, welche Vorteile hätte es, wenn E-Sport als Sport anerkannt werden würde? Beziehungsweise gibt es diese Tendenz noch?
Ja, es wird beides beleuchtet. Also es wird sowohl im Aspekt des Sportes als auch eigens gesetzlich reguliert betrachtet. Natürlich, wenn Sport wäre, würden wir unter viele Gesetze schon reinfallen. Das heißt, man müsste keine neuen Gesetze erstellen und so weiter und so fort. Und man würde dann einfach als normaler Sport tituliert weiterlaufen. Ja. Da wird man schon in ein bestehendes Konstrukt quasi reinfallen und das wäre dann, was die gesetzlichen Abläufe betrifft, schon klar geregelt. Das war halt der große Vorteil. Ja. Vom Sport. Der große Nachteil ist halt, was wir im E-Sport haben, was der Sport als Vorteil hat, Sport gehört niemandem. Ja? Also quasi Fußball gehört niemandem, Basketball gehört niemandem. Ja? Also das heißt, jeder darf quasi ein Turnier machen. Ja, quasi sage, wenn ich sage, okay, mit meinen Freunden mache ich ein Fußballturnier, kann man der ÖFB das nicht verbieten, zum Beispiel, oder irgendwer anderer. Ja, außer der Betreiber des Fußballplatzes, wo ich spiele, ja, wegen Eigentumsrecht. Aber das ist wieder was anderes. Beim E-Sport haben wir das halt, da liegt das gesamte Nutzungsrecht der Spiele ja bei den Publishern. Und das ist einfach ein großer Punkt, der einfach bis jetzt, glaube ich, auch verhindert hat, dass E-Sport der Sport überall offiziell tituliert wird. Ja. Da muss man sich das dann schauen, wie geht man damit um, ja. Wie kann man da mit den Publishern da auf eine Einigung kommen. Das geht dann über nationale Ebene natürlich hinaus. Ja. Das ist halt der große Negativpunkt. Was ist der große Negativpunkt, wenn ich sage, ich tituliere E-Sport als was Eigenes? Ich muss einen Haufen Gesetze machen, ich muss Gesetze umschreiben, ich muss Gesetze adaptieren. Und das ist ein ziemlicher Aufwand, der sich sicher über 10, 15 Jahre ziehen könnte. Ja, also
stellen sich die Publisher quer? Also wollen die, dass es als Sport anerkannt wird oder eher nicht? Weil ich kann mir vorstellen, dass halt diese Macht abzugeben, dass es jetzt, dass ich fertig entscheiden kann, wer welches Turnier
und ja, so macht, natürlich, das ist schon was wert. Ja, natürlich, das kann ich auch nicht kommentieren. Ich meine, natürlich, ein Publisher hat wirtschaftliche Interessen, muss man auch so sagen. Ja, der macht ja nichts aus Jux und Dollerei heraus. Das ist einfach die harte Wahrheit, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Natürlich gibt es dann auch bei den Publisher wieder verschiedene. Also man darf ja als Publisher, musst du ja auch drauf schauen, ich darf ja die Community nicht verärgern, weil sonst ist mein Spiel tot, es spielt keiner und ich verdiene kein Geld mehr damit. Ja. Da ist halt so, wie die Publisher feinfühlig sind. Ja, also es ist die letzten Jahre, ich veranstalte selber ja nur Turniere, ich bin ja selber nur im Turnierlizenzprüfungsverfahren dabei, aber hauptsächlich halt von einer nicht kommerziellen Seite, da ist vieles einfacher. Ja. Aber trotzdem gibt es da schon einige Schwierigkeiten. Also dass da Publisher strenger sind, es ist schwieriger, da offiziell jetzt ein Turnier zu veranstalten und so weiter und so fort. Also da muss ich wirklich sagen, aufgrund der Vergangenheit, die ich habe und da die Kontakte, die ich geknüpft habe vor 5, 6 Jahren mit den Publishern, tue mir ich leichter, weil mich die Leute kennen. Ja, aber ich glaube, wenn sie dich nicht kennen, wird es ziemlich schwierig, dass du sagst, du kannst jetzt ohne Probleme jetzt Turniere veranstalten oder sowas. Also es ist ein schwieriges Schwert, ich kann es nicht genau vorhersagen oder sagen, was da jetzt rauskommen wird. Ja, das muss man sich dann gemeinsam erarbeiten und ausschauen, sowohl auf einer nationalen als auch internationalen Ebene. Ja. Wichtig ist halt immer, und das habe ich, glaube ich, vorher vergessen zu sagen, der E-Sport ist ein Konstrukt von vielen Faktoren, von vielen Säulen. Ja. Das ist ja, das sind ja die Publisher, das sind ja die Firmen, abseits der Publisher, Sponsoren oder Firmen, die im E-Sport arbeiten. Das sind dann natürlich der große Punkt oder der Kernpunkt, die Community. Ja, die Spieler, ja, und da gilt es halt, und das ist halt gesetzlich, rechtlich sehr komplex, da sind wir, glaube ich, bei 9 verschiedenen Ministerien in Österreich, wo man da andockt, ja, das ist eigentlich ein richtig großes Thema, und wie sich das Ganze entwickelt, kann man erst sagen, wenn sie wirklich alle an einem Tisch sitzen und damit wirklich konstruktiv über einen längeren Zeitraum auseinandersetzen.
Okay, ihr wart ja auch mit dem ESVÖ Gründungsmitglied vom EEF, also quasi Europäischen E-Sports Federation. Und das Ganze hat ja, ihr wart ja in Brüssel mit euren Vertretern, das hat ja danach zu irrsinnigen Kontroversen im Internet geführt. Gerade auch der Andreas Schätzke von Penta hat sich ja da in einem LinkedIn-Artikel doch sehr, sag ich jetzt einmal, kritisch geäußert. Und wir haben in der letzten Folge darüber geredet, quasi E-Sports, Sport, das ist so diese ewige Diskussion, die sich irgendwie durchs Internet zieht, wo er aber ganz klar sagt, man sollte sich vielleicht von dem Gedanken auch lösen, die Sportdiskussion zu führen. Wie stellt ihr generell einfach zur Gründung vom EEF und bringt es tatsächlich was?
Also die EEF-Gründung, muss ich sagen, war insofern ein guter Meilenstein, weil es auch wieder zur Vernetzung geführt hat. Also man darf den EEF jetzt nicht sehen, dass da jetzt, nur weil einige Leute gefehlt haben, ja, die sich gern gewünscht hätten, auf diesem Foto zu sein, sagen wir es mal so, dass das jetzt was Schlechtes ist. Der EEF ist gegründet worden als eine stabile Verbandsfunktion, der, sage ich mal so, unter Anführungszeichen offiziell anerkannten, legitimierten, arbeitenden Verbände der europäischen Staaten. Ja, also da waren nicht nur Europa, also EU-Staaten dabei, sondern da ist auch dabei Russland, Türkei, Israel, ja, aufgrund einfach der besseren, ja, sagen wir mal so, Annäherung, ja, die man hat, ja. Der asiatische Raum ist doch eher Südostasien getrieben, muss man auch sagen, ja. Und ja, es hat gut getan, sich dort zu vernetzen. Ich habe da viele von meinen Kollegen auch das erste Mal getroffen. Also ich war ja da schon voriges Jahr in Berlin bei einer Sitzung. Also da hat es ja schon 3-4 Vortreffen gegeben, wo man halt Arbeitsgruppen gebildet hat, wo wir gewisse Punkte ausgearbeitet haben, wo auch gewisse, das es ist ja jedes Mitglied ist ja auch evaluiert worden. Ja. Also da waren verschiedene Kernpunkte dabei. Da kann ja auch nicht jeder sagen, okay, ich bin jetzt der E-Sport-Verband und von dem und dem Land und ich mache das. Da ist auch da nachgewiesen werden müssen, okay, was leistet ihr? Und der wichtige Punkt war ja in erster Linie, dass man ja quasi nicht, also nicht profitabel arbeitet, ja, dass man quasi keinen monetären Gedanken im Hintergrund hat, ja. Und das ist das, was, glaube ich, viele Leute vergessen, was eben der Unterschied ist zwischen Verbandsarbeit, ja, was eigentlich der Kernpunkt ist, also eine reine Interessensvertretung, ja, und dann halt das ganze Wirtschaftliche darunter, ja. Ich glaube, das vergessen wieder viele Leute und natürlich muss ich auch sagen, es hat auch jeder Recht, der auch da Kritik geäußert hat. Natürlich ist auch der wirtschaftliche Part im E-Sport wichtig und das ist aber auch gesagt worden vom EEF. Es ist ja jetzt nur einmal gegründet worden, ja, die Struktur oberhalb und da muss man sagen, ist leider Corona gekommen. Da waren dann die Länder sehr viel auch mit eigenen Problemen beschäftigt. Abrupt ist ja überall das ganze E-Sport einmal auf Eis gelegt worden, was auch die Veranstaltungen und so betroffen hat. Selbst die großen Publisher hat es auch getroffen. War ja auch einmonatige, zweimonatige Pausen überall und einige Projekte, eben auch Österreich, sind ausgefallen oder haben adaptiert werden müssen. Und da ist ja dann natürlich beim EEF dann eher sehr wenig passiert, weil in dieser Phase hätte dann eigentlich quasi auch sowas wie ein aktives Board, also so quasi arbeitende Leute dann quasi eingesetzt werden müssen, Arbeitsgruppen gebildet und so weiter, die dann eben dann in Charge sind, um dann eben weiterfolgende Dinge zu machen. Also wie gesagt, im EEF ist auch, sind die Publisher wichtig, sind auch die wirtschaftlichen Leute wichtig, und auch natürlich die Community. Also ich kann es immer wieder betonen, Leute, denkt einmal wirklich nach, was heißt es, auf einer Verbandsebene zu arbeiten. Ja, natürlich, man kennt es von der FIFA oder sonstiges, dass hin und wieder auch Korruptionsfälle vorkommen. Ja. Aber das ist hoffentlich bei unserem kleinen Rahmen, was wir jetzt noch sagen, kommt es hoffentlich lang nicht vor, da wird er noch nicht lang vorkommen. Ja. Man kann es ja nicht allen recht machen, aber ich sage auch, Leute, bitte redet einmal offen miteinander und setzt sich mit allen mal am Tisch. Ja. Weil immer nur deppert dagegen haben, aber nichts dagegen tun, ist nicht die richtige Lösung, in meinen Augen. Also ich habe mir auch...
Ist das so ein bisschen Problem irgendwie einer Internet-Community? Das schnell laut geschrien
das, wird, aber dann nichts passiert? Leben. Also... Das hat man, egal in welche Bereiche vom Leben, wie es dann eben so mehr um Aufmerksamkeit, internationale Dinge geht, ich will jetzt nicht hart ranreden, ja, aber es spricht oft Frust und Neid heraus, ja, wo ich sage, ja Leute, bitte, ich meine, es will keiner, also ich sage einmal so von meiner Seite, also es will ja keiner niemanden was Böses, ja, bitte redet einfach zu den Leuten, geht hin zu den Leuten. Ja. Man muss auch sehr viel Eigeninitiative jetzt sagen, das streite ich nicht ab. Ja. Man muss wirklich öfters mehr wie einmal hingehen. Ja. Ich habe mich auch mit dem Stefan Barlow, habe ich mich sehr oft im Vorfeld getroffen. Ja. Aber er hat immer Zeit gehabt, ich habe wirklich angenehme Gespräche mit ihm gehabt. Man muss ja auch Vertrauen aufbauen. Ja. Man muss auch quasi alte Barrieren, also es gibt ja einige Leute, die haben auch gemeinsame Vergangenheit, ja, muss man auch dazu sagen. Muss man einfach diese alte Barrieren einmal weg zur Seite schieben, weil im Endeffekt, was wollen wir alle? Wir wollen eine geile E-Sports-Landschaft für Österreich, auch international, und das sollte das Hauptziel sein und es findet ein jeder einen Platz. Ja. Nur weil man jetzt gewisse Dinge nicht sofort behandeln kann, weil es eben gerade eine schwierige Situation ist oder weil gewisse andere Prioritäten noch zuerst im Raum stehen, muss man sich halt bewusst sein, und dass einige Schritte sehr, sehr viele Jahre dauern werden, ist auch klar. Ja. Das sehen halt leider auch viele nicht, weil viele glauben, in Fingerschnippen und getan ist. Nein, eben nicht. Es ist immer eine sehr komplexe Thematik, die, ja, wahrscheinlich, wenn ich aus dem, weiß ich nicht, wann ich jemals mit, ob ich jemals mit dem E-Sport aufhöre oder nicht, ja, aber ich werde wahrscheinlich auch viele Dinge noch nicht miterleben, ja.
Ja, ich muss sagen, jetzt verstehe ich auch, warum du am Anfang gesagt hast, 40 Stunden Nebenbeschäftigung mit den ganzen Gedanken, die du uns da jetzt gerade mitgeteilt hast. Echt Wahnsinn, was da alles im Hintergrund passiert, wo wir jetzt endlich mal ein bisschen Einblick auch durch dich bekommen haben. Danke dafür. Und mich würde jetzt auf jeden Fall noch am Schluss interessieren, und zwar deine Top 3 E-Sports-Momente. Einfach deine persönlichen Top 3.
Meine Top 3 E-Sports-Momente. Boah, definitiv. Das eine Auslandsjahr in Heidelberg, wo ich war, 2015, 16, wo eben die Worlds in Europa waren, also die League of Legends Worlds, wo ich einfach dann aus Jux und Dollerei nur ein Ticket fürs Halbfinale, ich weiß jetzt nicht, wo es war es in Amsterdam oder Brüssel, ich bin auf jeden Fall mit dem Flixbus von Frankfurt bin ich über die Nacht hingefahren, ja. Und war komplett alleine dort und war dann in einem Stadion neben Finnen und war einfach eine geile Atmosphäre. Ja. Dann, was war nur ein Top-3-Moment, natürlich, glaube ich, die Gründung beim EEF, die war schon cool und wichtig, dass man einmal da das so mitbekommt, wie das abläuft, natürlich auch, ja, dass man da dabei sein darf, ja. Und andere Top-3-Moment würde ich mal behaupten, generell, wie sich jetzt alles entwickelt und in was für Richtung geht. Also da die ganzen Leute, die man kennenlernt, einfach wie geil es ist, mit den Leuten was zu machen. Ja. Auch wenn viel Kritik entgegenkommt, aber man respektiert sie ja doch in einer gewissen Hinsicht und ja. Das ist eigentlich das, was mich glücklich macht und ja, warum ich auch das Ganze mache. Ja. Trotz der Widrigkeiten, kann man sagen.
Ich glaube, wenn viel Kritik kommt, dann weiß man gewissermaßen auch, dass man auf dem richtigen Weg ist. Weil jedes Projekt, das irgendwie groß wird oder groß ist, hat eine gewisse Anzahl an Widersachern. Ist, glaube ich, immer so.
Ja, ich meine, das ist halt ganz liegt in der Natur des Menschen. Ja, wie gesagt, man kann es nicht allen recht machen. Es kann niemand. Aber wir bemühen, dass wir einen Weg finden. Und wie gesagt, wenn Leute es nicht verstehen, warum solche Dinge gemacht werden oder warum solche Dinge nicht passieren oder passieren, wir sind jederzeit offen für Gespräche und da zum Reden. Ja? Also wir schließen ja niemanden aus.
Ja. Voll. Ja, Marco, dann sage ich mal von meiner Seite aus wirklich recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War auf jeden Fall sehr, sehr aufklärend, vielleicht für viele ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen vom Verband zu bekommen. Gibt es irgendwas, was du uns zum Abschluss noch mitteilen möchtest? Irgendwelche Projekte vom Verband oder vielleicht persönliche Projekte, auf denen man speziell
ein Augenmerk legen sollte? Ja, was ich noch mitgeben möchte, ist quasi, was ich eigentlich die Kernmessage ist, ja, es gibt viel zu tun, es ist kompliziert und komplex, ja, und wir freuen uns wirklich über jede helfende Hand, über jede helfende Idee. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt was habt, um Board-Ideen zu machen, Boards zu gründen, scheut euch nicht, mir zu schreiben. Ja. Ich glaube, die Kontaktdaten habt ihr alle, also jetzt sind die drei Herren da gesprochen, beziehungsweise könnt ihr auf esvö.at, also Ö mit OE, könnt ihr bei den Mitarbeitern stehen, meine Kontaktdaten da drinnen, wo ihr mich erreichen könnt. Ja. Und ja, ich sage danke allgemein für die ganzen Sachen, die ihr, aber auch die Community für den E-Sport macht, und ich hoffe, das wird in Zukunft noch richtig geil werden.
Definitiv. Ja, cool. Das heißt, dann wirst du wahrscheinlich im Laufe der nächsten Stunden von unserer Anfrage zur Gründung eines Podcasts bekommen.
Mit 3 Mitgliedern und absoluter Befehlsgewalt.
Ja, und es ist halt auch auf 3 Mitglieder reduziert. Also
ja, man kann vielleicht über Medienboard reden. Ich weiß nicht, wie es da reinkommt oder ob das Sinn macht, so übergeordnet Medienboard.
Safe.
Ja, schauen wir. Safe, das machen wir. Gibt Ideen, muss ich natürlich auch mit dem Präsidium abklären, aber
Ja, das ist, ich sag's mal ganz sicher, als Entgegenkommen, als guten Willen vom ESV, ihr könnt ja einmal den Link quasi auf eurer Webseite reinschmeißen. Ich sehe, ihr habt ja auch ganz viele Twitter-Posts und so. Könnt ihr den Podcast-Link reinschmeißen.
So, genau. So, hey, ja, also wann sie Podcast online stürzt, dann wird sicher geteilt werden. Sicher auf alle Fälle.
Gut.
Dann sagen wir Dankeschön, Marco.
Ja, ich sage danke, cooles Gespräch. Hab mich gefreut.
Dann hören wir uns sicher in den nächsten paar Tagen
noch einmal. Danke. Dankeschön,
Marco.
Ciao.
Ciao. So, ja, das war jetzt einmal ein richtig cooles Interview eigentlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hat selbst mir, wo ich Marco doch schon länger verfolge, ein paar Einblicke hinter die Kulissen gegeben.
Ich fand's krass, wie er plötzlich den Schalter umgelegt hat auf komplett professionell ESVÖ quasi Vorstandsmitglied, ja. Erzählt von dies und das und dem und dem und gründet da mal was mit und bewegt da mal ein bisschen was. Fand ich echt cool.
Man merkt absolut, dass er den Politik-Sprech drin hat, oder? Also wenn er so über das Thema von wie werden Gesetze und welche brauchen wir da so, über das irgendwie ins Reden kommt, merkt man absolut, dass er mit Leuten spricht und die einfach eine gewisse Art der Formulierung haben.
Ja, sehr diplomatisch jedenfalls. Aber ja, genau. Was waren so für euch diese Aha-Momente von dem Interview?
Der größte Aha-Moment, darf ich kurz reingritschen? Der größte Aha-Moment war der, wo er bei den Top 3 kein einziges von den Stormy Elephants Turnier erwähnt hat.
Ja, das war. Es zeigt, wer gepolt ist. Ich wollte sogar noch reingrätschen. Top 3 ist, glaube ich, ganz klar. Ja. Erste Stormy Elephants Open. SEG Open ist Kult. Sehr enttäuschend.
Für mich, glaube ich, war einer der interessantesten Punkte. Dass er zum einen mal, wir haben ja schon im Vorhinein ein bisschen gesprochen über diese Zusammenarbeit mit der Politik, dass das jetzt wirklich konkret wird und passiert. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich interessant zu sehen, okay, dass da auch Interesse da ist von der, ich sage mal, Obrigkeit ist vielleicht ein komisches Wort, aber eher von der politischen Seite, dass man in die Richtung E-Sport konkret was macht und in die Richtung arbeitet. Und da bin ich gespannt, ob diese Arbeitsgruppe, von der eben der Marco gesprochen hat, dann wirklich auch zustande kommt und was sich da dann auch daraus ergibt, ja. Ob dann eben neue Gesetze in die Richtung beschlossen werden und wessen Interessen dann auch in diesen Gesetzen vertreten wird. Das wird, glaube ich, ein spannender Punkt.
Also falls das Ganze zustande kommt und ich hoffe wirklich, dass es werden wird, bin ich auch schon gespannt, was für Namen dann dort aufscheinen werden und wer sich wieder auf den Schlips getreten fühlt, dass er da nicht dabei sitzen wird.
Garantiert einige.
Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, was er da angeschnitten hat. Also ich bin da wirklich ziemlich hyped durch das Gespräch jetzt worden. Und das Zweite ist, dadurch, dass ich ja Pädagoge bin und auch Eltern habe, die verzweifeln, weil ihre Kinder zu viel zocken, weiß ich ab jetzt, gebe ich ihnen einfach die Nummer von Marco, die Kontaktdaten sind auf der Webseite. Und da sparen wir das Gespräch.
Ja, oder? Ist smart eigentlich. Also da hat er sich selber ein Ei gelegt.
Ab morgen 400 neue Anrufe.
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt gespannt, weil ich glaube, E-Sports generell braucht sicher nur politische, sag ich jetzt mal, Rahmenbedingungen, in denen er sich bewegen darf und natürlich auch Förderungen in dem Bereich, weil es gibt ja unzählige Förderungen für den Sport und ich will da jetzt gar nicht auf die Debatte nur mal eingehen, ob E-Sport Sport ist, weil es sind ja, sag ich jetzt mal, ähnliche, aber doch vom Kern unterschiedliche Dinge. Aber es sind halt einfach super viele Vorteile, die der Sport hat, die der E-Sports noch nicht genießt. Und ich glaube, dass gerade in diesen Rahmen auch für die Professionalität vom E-Sports und für das generelle österreichische Umfeld einiges passieren kann noch. Und ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt.
Ja, und natürlich auch der Marco hat oft so diese Legitimierung angesprochen, die halt auch der ESVÖ und diese offizielle sozusagen Instanz mit sich bringt. Und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, wo du sagen kannst, wenn es halt dann als Sport irgendwie anerkannt werden könnte, dass es halt so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und, ich sage mal, Glaubwürdigkeit vielleicht verleihen könnte. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich viel tut in die Richtung. Also wenn man auch über die Seite vom ESVÖ eben spricht, dass diese Legitimierungsebene einer ist, die wir durchaus brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, ja, der Marco, seine DMs sind offen, falls irgendwer noch spezielle Fragen an den Marco oder vor allem auch an den ESVÖ hat, jederzeit melden. Ich glaube, er hat es des Öfteren klar gemacht, dass der offene Dialog eigentlich was ist, was gesucht werden sollte und wofür eigentlich jeder vom Verband mehr oder weniger rund um die Uhr offen steht.
Und die Eigeninitiative sehr wichtig ist.
Voll, voll. Und ich muss sagen, das ist aber ein Punkt, der sehr, sehr oft nicht nur im E-Sport, sondern generell einfach ja nicht angenommen wird, weil jeder hat immer große Meinung und eine starke Meinung nach außen. Aber keiner hat tatsächlich so diesen Drive, dass er sagt, okay, ich habe grundlegend ein Problem damit. Ich suche Veränderung und arbeite auch dafür. So, es ist immer nur auf Missstände hinweisen, aber nichts Konstruktives dafür machen. Und ich glaube, das ist ein Mindset, was doch der SVÖ stark vertritt und was ich sehr, sehr stark
abschätze. Ja, ganz ehrlich, einfach nicht nur labern, sondern mal mit anpacken. Also einfach sich melden, mitmachen, die freuen sich und es bringt auch was weiter. Deswegen auf jeden Fall mitmachen.
Genau.
Definitiv.
Genau, und anpacken gehen wir jetzt auch, weil wir schließen, glaube ich, hiermit jetzt dann langsam die Folge ab. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Wenn du gerade dabei bist, scroll mal bitte in deiner App, in deinem Browser ganz rauf und check mal, ob du schon abonniert hast, weil das kann man immer mal machen. Damit bleibst du nämlich dann am Laufenden, wann unsere neuen Podcasts rauskommen. Dienstag sind sie ja immer draußen, genauso wie heute eben. Ja, Dankeschön nochmal an Marco Fritz. Das war ein echt cooles Interview, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ich wünsche noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Smash the follow button!
Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter @StormyElephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag!
Wir sprechen heute mit unserem guten Freund und Boardlead der ESVÖ, Marco Fritz.